Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen, Andrea Löw und Andreas Bönte. Verstehen, was passiert ist, damit es nicht wieder geschieht. Kann Erinnerungskultur dabei helfen? Das fragen wir heute. Andreas Bönte ist stellvertretender Kulturdirektor im Bayerischen Rundfunk und er hat sich dieses spannende, kluge Projekt Rückkehr der Namen ausgedacht. Wie kamen Sie auf die Idee?
Das waren so mehrere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Also erstmal war das für mich immer schon schwierig, sich was darunter vorzustellen, zum Beispiel 6 Millionen ermordete Juden. Diese einzelnen Menschen kann man sich, glaube ich, ganz schwer vorstellen. Auch junge Menschen können das schwer vorstellen. Dann war das für mich so, dass ich einfach schon seit Jahren gemerkt habe, dass der Antisemitismus, der Antiziganismus, die Gewalt gegen Behinderte einfach zunimmt und es einfach jetzt in einer Dramatik auch in den letzten Monaten und auch in den letzten 12 Monaten zugenommen hat. Und dann kamen eigentlich so 2 Auslöser. Ich war mit meinem Sohn in Auschwitz und habe da hinter diesen Glaswänden gesehen, diese Schuhe, diese Koffer. Und wir haben beide darüber geredet, wem die wohl gehört haben. Ja, was haben die für eine Geschichte zu erzählen? Was ist denen eigentlich passiert? Und der letzte Punkt, der für mich dann eigentlich ausschlaggebend war, ich habe im Jahr 2021 eine lange Dokumentation gemacht über den Eichmann-Prozess. Und wenn man sich damit beschäftigt, dass die Juden nach Eichmann und seine Leute die Opfer überhaupt nicht mehr mit Namen genannt haben, sondern es waren einfach nur noch Listen, es waren einfach nur noch Nummern, die abgearbeitet worden sind. Und da kam dann die Idee, das muss zurückgedreht werden. Wir müssen aus Listen, wir müssen aus Nummern wieder Namen machen und diese Namen dann auch in einer Stadt zeigen.
Und was das mit uns macht, das vertiefen wir gleich. Ich werde Sie auch gleich nach dem Ziel Ihres Projekts fragen, möchte aber erst noch Andrea Löw vorstellen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München und hat gerade ein sehr beeindruckendes Buch veröffentlicht, Deportiert, immer mit einem Fuß im Grab, Erfahrungen deutscher Juden. Und dieses Buch ist entstanden auf Basis von Hunderten von Briefen, Postkarten und Tagebüchern von betroffenen Menschen. Ja, gab es für Sie einen Auslöser, dieses Buch jetzt zu schreiben? 2019 haben Sie mit der Recherche angefangen.
Also dieses Thema beschäftigt mich schon sehr, sehr lange aus ähnlichen Motivationen, wie Andreas Bönte das gerade geschildert hat. Weg von abstrakten Zahlen hin zu den Geschichten von Menschen, hin zu den Geschichten einzelner Individuen, die Träume hatten, die Pläne für ihr Leben hatten. Ich wollte schon ganz, ganz lange in meinen Forschungen zeigen, was heißt es eigentlich, wenn wir von diesen ermordeten Jüdinnen und Juden reden. Und ich habe das in mehreren Büchern für Menschen in Ghettos im besetzten Osteuropa schon gemacht und bin da schon immer auf das Thema gestoßen, dass ja auch deutsche Jüdinnen und Juden deportiert wurden in diese Ghettos und dann gezwungen waren, dort unter wirklich unerträglichen Bedingungen noch eine Weile zu leben. Und dass ich das Thema schon so lange im Kopf hatte und wirklich zeigen wollte, wie viel das mit uns allen hier in jeder deutschen Stadt zu tun hat. Denn aus jeder deutschen Stadt wurden Jüdinnen und Juden deportiert, verschleppt. Andreas Bönte hat gerade von den Koffern in Auschwitz berichtet. Auch das wollte ich in dem Buch zeigen. Was heißt das eigentlich, wenn man gesagt bekommt, du wirst morgen, übermorgen nach Osten, wie es damals hieß, geschickt zum Arbeiten und du darfst einen Koffer packen, der darf 50 Kilogramm wiegen. Und du musst dann in einem Moment alles zurücklassen, was dein bisheriges Leben ausgemacht hat, was du dir erträumt hast, was du dir aufgebaut hast, muss alles zurückbleiben. Du musst dich von deinen Liebsten verabschieden und mit diesem Koffer zu einer Sammelstelle gehen und wirst dann in einen Osten deportiert, wo du mit wirklich unerträglichen Bedingungen konfrontiert wirst. Und ich wollte zeigen, was heißt das eigentlich? Was heißt das? Was macht das mit Menschen? Denn das waren Individuen, das waren Kinder, Männer, Frauen mit eigenen Geschichten, mit einem eigenen Leben, denen das passiert ist. Und die haben das dokumentiert und wir sollten diese Quellen ernst nehmen und wir sollten diesen Menschen zuhören.
Was ist das Ziel, frage ich Sie beide, was ist das Ziel vom Buch, was ist das Ziel von dem Projekt, das heute quasi, es läuft ja schon ganz lange, aber jetzt heute passiert alles und die Menschen gehen mit den Schildern auf die Straße. Was wäre Ihr Ziel, was wollen Sie erreichen?
Das sind natürlich so 2, 3 Ziele, also das eine müssen wir ja sehen, die Zeitzeugen und Zeitzeugen, die bislang ja sehr authentisch ihr Schicksal berichtet haben, es werden immer weniger. Und dieses direkte Gespräch hat natürlich gerade Schülerinnen und Schüler sehr viel gebracht. Und wir müssen versuchen, eben neue Formen auch der Erinnerungs-, ich sage immer Arbeit sogar, weil ich finde, Erinnerung ist mehr als Kultur, es ist eine Arbeit. Es ist wirklich eine sehr anstrengende Arbeit. Und da geht es eigentlich darum, dass wir versuchen müssen, neu zu erinnern. Das kann man, wie Andrea Lüftes gesagt hat, am besten machen, über Einzelschicksale, über Einzelindividuen das zu erzählen. Gerade junge Menschen natürlich springen sehr stark darauf an, wenn sie Schicksale von jungen Menschen aus der damaligen Zeit hören. Weil wenn sie dann mal begreifen, dass die Altersgenossen in der damaligen Zeit plötzlich nicht mehr in die gleiche Schule gehen konnten wie andere, dass sie plötzlich nicht mehr Freunde haben durften, die sie vorher gehabt haben, dass sie dann plötzlich nicht mehr einen Freund oder einen Freund sozusagen, der nicht jüdisch ist, nicht haben durften, dass sie plötzlich nicht mehr reisen durften, dass sie plötzlich einen zweiten Vornamen bekommen haben. Allein sich das mal vorzustellen, also bis zu dem Punkt, dass man zum Beispiel sich nicht mehr wegbewegen kann und völlig ausweglos ist. Diese Ausweglosigkeit, das ist ja diese furchtbare Botschaft eigentlich. Und das bedeutet letztlich unter dem Strich, dass es ein völliges Streichen aller Art von Menschenwürde. Und jetzt komme ich zum dritten Ziel, was ich damit eigentlich erreichen möchte oder was wir erreichen möchten, ist, darauf hinzuweisen, wie wichtig deswegen auch unsere Demokratie ist. Also im Grundgesetz in Artikel 1 steht, also wie gesagt, die Menschenwürde. Das ist das oberste Ziel. Die Menschenwürde muss gewahrt sein. Und das ist das, was die Nazis ja wirklich mit Füßen getreten haben. Und darauf hinzuweisen, seht, was passieren kann. Und die Diktatur begann übrigens nicht in Auschwitz oder Treblinka, sie begann viel, viel früher mit Kleinigkeiten im Alltag. Passt auf, dass das nicht wieder passiert. Passt auf, dass nicht eine Diktatur auf kleinen, auf leisen Sohlen bei uns in die Bundesrepublik Deutschland kommt und eine Demokratie abschafft. Und das ist mir so unfassbar wichtig. Und ich glaube, das kann man mit diesen Einzelschicksalen, glaube ich, sehr gut zeigen, wie furchtbar das ist, wenn man wirklich die Menschenwürde verliert.
Weil es dann näher an mich als Betrachterin rangeht, weil es nicht mehr eine abstrakte Zahl ist, ein abstraktes Schicksal von vielen, vielen Menschen, sondern es ist ein Mensch, mit dem ich mich vielleicht identifiziere.
Ja, es gibt ein gutes Beispiel, es gibt so ein Instagram-Programm, also das ist eigentlich wie eine Serie gewesen, die ist in Israel damals, ich glaube, das hieß Eva-Projekt, also Eva-Project. Und die Geschichte war so, dass im Prinzip man so die Fiktion gehabt hat, da ist ein kleines Mädchen, das im Holocaust lebt, aber damals gäbe es schon Handys. Ja, und die hat im Prinzip wirklich in die Kamera reingeschrieben und reingeerzählt, was gerade passiert. Also als dann SS-Leute die Tür eingetreten haben. Also das hatte einen Erfolg gehabt, Zugriffe gehabt. Und weil da die Kinder und die Jugendlichen merken, verdammt nochmal, was bedeutet das? Oder was würde es bedeuten in meinem Leben, wenn mir die Freiheit genommen wird? Und ich glaube, das Schlimmste, und das merken Kinder auch, wenn sie das mal mitkriegen und sich mal durchdenken, wenn Kinder merken, dass ihre Eltern sie nicht mehr schützen können. Und sozusagen, und die Eltern merken, dass sie ihre Kinder nicht mehr schützen können. Es gibt ganz furchtbare Beschreibungen. Ich glaube, in ihrem Buch, Frau Löw, habe ich sowas auch gelesen. Das finde ich so unfassbar furchtbar, wenn Eltern plötzlich loslassen müssen und die Kinder sind weg und sie können ihnen nicht helfen. Ich glaube, das ist das Trauma für das Leben, wenn sie danach noch ein Leben gehabt haben. Aber die meisten sind dann auch noch ermordet worden.
Frau Löw, ich war am Dienstag bei einer Lesung von Ihrem Buch. Ulrich Mattes hat sehr eindrucksvoll aus Ihrem Buch gelesen. Da war auch eine ganz ähnliche Szene. Wollen Sie die noch mal kurz beschreiben?
Genau, da ich hatte ein Dokument ausgesucht, wo genau das beschrieben wird, was Sie, Herr Bönte, gerade genannt haben, dass also Eltern gezwungen sind, ihre Kinder loszulassen, gehen zu lassen. Die Kinder wurden im nationalsozialistischen Sprech hieß das dann selektiert und wurden ermordet. Und das sind natürlich Situationen, die wir uns zum Glück gar nicht vorstellen können. Und es kann auch immer nur, denke ich, um eine Annäherung gehen. Aber ich denke, dass wenn wir solche Geschichten erzählen, das macht ja was mit uns. Das geht ganz nah an uns ran, weil wir alle Eltern haben, viele haben Kinder. Das macht ja was mit uns, wenn wir über die Situation nachdenken. Was wäre eigentlich mit mir, wenn man mir den liebsten Menschen nehmen würde, den ich auf der Welt habe, und ich muss zusehen, wie derjenige, mein Kind oder meine Mutter, mein Vater, auf einen Lastwagen gezogen wird. Derjenige schreit, wir können uns nicht verabschieden voneinander. Und dann weiß ich, nach allem, was ich schon erlebt habe bis zu diesem Zeitpunkt, derjenige wird ermordet. Und das ist die Situation, von der wir erzählen müssen, einfach um zu sehen, was das heißt. Und dann werden die 6 Millionen sehr konkret. Mhm. Und ich bin sehr davon überzeugt, dieses Projekt, die Rückkehr der Namen, das ist so ein wunderbares, wichtiges Projekt, weil genau darum geht es, dass einzelne Menschen heute sich mit der Geschichte eines einzelnen Menschen von damals vertraut machen und versuchen zu verstehen, das war ein Individuum, das war ein einzelner Mensch mit einer Geschichte. Der Historiker Saul Friedländer, selbst ein Überlebender, hat mal so schön gesagt, eine Geschichte bis zum Tode. Jeder dieser Menschen hatte eine eigene Geschichte und das müssen wir erzählen. Und ich glaube, über solche Projekte kann Erinnerung, Sie haben es Erinnerungsarbeit genannt, das ist ein guter Begriff, es ist Arbeit, kann so funktionieren. Und Sie haben ganz, ganz wichtig den Verlust oder den Versuch der Nationalsozialisten, den Menschen die Menschenwürde zu entziehen, sehr richtig beschrieben. Und auch das ist etwas, wovon wir erzählen müssen. dass das diese Menschen aber versucht haben, sich ihre Würde nicht nehmen zu lassen. Nach der Deportation in den Ghettos wurde versucht, unter wirklich unmenschlichen Bedingungen Unterricht für die Kinder zum Beispiel zu organisieren. Es wurde Theater gespielt, es wurde musiziert. Die Menschen haben wirklich mit allerletzter Kraft versucht, sich eine Gegenwelt, so hat es Marcel Reich-Ranitzky mal genannt, aufzubauen zu dieser destruktiven Umgebung, zu dem Versuch der Nationalsozialisten, den Menschen eben vor dem Tod tatsächlich auch die Würde zu nehmen. Und dem haben die sich versucht zu widersetzen. Und ich finde auch das für eine Erinnerungspolitik heute ganz, ganz wichtig, die Menschen nicht als bloße Opfer darzustellen. Sie sind natürlich Opfer dieser Vernichtungspolitik. Aber die haben reagiert, die haben agiert, die haben versucht, sich diese Würde nicht nehmen zu lassen.
Vielleicht darf ich das nur sagen, das eine ist natürlich jetzt, das ist völlig richtig, nicht nur von Opfern zu reden. Also die Menschen sind nicht als Opfer auf die Welt gekommen, sie sind zu Opfern gemacht worden. Mhm. Aber ich glaube, was auch die Arbeit der nächsten Jahre sein muss, wir dürfen die ganze Erinnerungsarbeit nicht nur auf die Opfergruppen, auf die Verfolgten konzentrieren. Ich glaube, wir reden immer noch zu wenig über die normalen Täter. Also was damals auch wirklich in der Gesellschaft abgelaufen ist. Wer glaubt, niemand hat damals was mitbekommen. Das Narrativ hält sich ja sehr, sehr lange. Dass niemand damals was mitbekommen hat, dass plötzlich Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma plötzlich nicht mehr da waren. Das hat jeder gewusst. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit einen Film gemacht in Würzburg. Und zwar über die Deportation in Würzburg. Und die Gestapo in Würzburg, die Akten liegen ja noch alle da, waren sehr eitel. Sie haben alles fotografiert, was sie gemacht haben. Sie haben sogar am nächsten Tag in den Schaukasten gehängt. Und man sieht auf diesen Bildern links und rechts, es war am helllichten Tage, alles voll mit Menschen. Die Menschen haben alle zugeguckt. Und dann, ich habe den Archivdirektor gefragt und habe gesagt, haben sich denn dann Menschen am nächsten Tag dann bei der Gestapo beschwert, dass die Juden vertrieben wurden? Sagt er, doch, es gab sehr viele Anrufe, es waren auch sehr viele Menschen da, die gefragt haben, ob man schon in die Wohnung der Juden einziehen darf und ob man die Möbel schon raustragen darf. Und das sind solche Dinge, da stehe ich da und denke mir, das muss wirklich aufgearbeitet werden. Ich glaube, noch in vielen Familien ist das bis zum heutigen Tage so.
Nach wie vor.
Ich habe auch erst im Alter von 37 Jahren erfahren, dass einer meiner Großväter in Nordrhein-Westfalen einen Sturmtrupp der SA angeführt hat und eine Synagoge angezündet hat. Und danach hat sich erst erklärt, was sich bei uns in der Familie eigentlich in den Jahren vorher abgespielt hat. Und das sind solche Dinge, ich glaube, die Generation Z, die heutige Generation Z, man weiß es aus mehreren Umfragen, sind sehr, 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 sehr interessiert an dem, was damals passiert ist. Auch an dem, was in den Familien passiert ist, nur ihnen fehlt momentan das Wissen. Und da muss man sie an die Hand nehmen und ihnen einfach mal sagen, wie kann ich eigentlich auch in die Familie reinforschen.
Ein tolles Projekt, Rückkehr der Namen. Viele machen heute mit und viele lernen ganz viel dabei. Das ist ein spannender Bestandteil von Erinnerungskultur. Andreas Bönte, das ist heute ein großes Projekt, dabei kann es aber nicht stehen bleiben. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Ihr Ziel erreicht, von dem Sie vorhin erzählt haben, wie soll es denn dann weitergehen, wenn jetzt die Menschen heute Abend nach Hause gehen? Und dann, ja, dann, was muss dann passieren?
Ja, vor allem, ich glaube erstmal, dass wir, hoffe ich, damit sehr viele Menschen sensibilisiert haben für dieses Thema und dass sie auch weiter darüber reden, auch in der Familie reden. Deswegen, ich glaube, bevor das Projekt heute startet um 15 Uhr, haben wir, glaube ich, schon so viel erreicht, dass so viele Menschen schon darüber reden. Also wir wissen zum Beispiel, der Jugendring hier in der Stadt München haben eigene Seminartage gemacht, nur um sich mit diesen Biografien zu beschäftigen und all diese Dinge. Ich glaube, damit haben wir schon eine Menge wirklich bewegt und geschafft. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich wirklich in den Köpfen das festsetzt, die Erinnerung ist nicht dafür da, nur als Erinnerung allein dazustehen, sondern wir müssen wirklich schauen, was wir damit machen für die Zukunft. Es muss definiert werden, dass wir da die Lehren rausziehen und einfach dafür Sorge tragen, dass so etwas nicht wieder passiert. Ob sowas Furchtbares wie der Holocaust wieder passiert, das ist eine ganz andere Frage. Aber wir haben jetzt auch schon Leute, die kratzen an der Demokratie, wenn es Politiker gibt, die sagen, der Holocaust, die NS-Zeit war ein Fliegenschiss der Geschichte. Oder es gibt auch andere Parteien oder andere Leute aus der rechten Szene, die dann auch sagen, inklusive Schulen darf es nicht mehr geben und. Es gibt so viele Beispiele und ich merke immer wieder, die Leute oder viele, die Mehrheit lässt das so über sich ergehen und das kann nicht sein, sondern wir müssen da wirklich irgendwann auch mal sagen, da ist die Grenze. Da ist auch wirklich die Menschenwürde angekratzt. Und ich sage nochmal, Artikel 1, Grundgesetz, Menschenwürde. Und wenn wir das nicht hinkriegen, sozusagen, dass das eigentlich die Grund-DNA in unserer Gesellschaft ist, dann kriegen wir ein Problem.
Frau Löw, die gleiche Frage an Sie. Was muss jetzt geschehen? Sie haben das Projekt mit unterstützt, Sie haben das Buch geschrieben, Deportiert, immer mit einem Fuß im Grab, Erfahrungen deutscher Juden. Was muss jetzt passieren?
Was muss jetzt passieren? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mir erstmal wünschen, dass durch dieses Projekt, die Rückkehr der Namen, vielleicht auch in einem ganz kleinen Teil durch mein Buch, zunächst mal Empathie geweckt wird bei Menschen heute. Dass Menschen heute verstehen, was heißt Verfolgung, wo kann das enden? Nämlich, Sie haben es ja richtig geschildert, Menschen soll die Menschenwürde entzogen werden. Und es gibt starke Kräfte heute in Deutschland leider, die genau das versuchen, anderen das Recht, ein Leben in Würde hier zu führen, nehmen zu wollen. Und da müssen wir ganz, ganz stark die Stimme gegen erheben. Empathie durch ein solches Projekt kann sicherlich ein wichtiger erster Schritt sein, auch dass junge Menschen heute begreifen, wo das hinführen kann, wo eine solche Entwicklung, wenn plötzlich irgendwelche rechten Gruppen von Remigration sprechen und im Grunde nämlich etwas Ähnliches meinen wie Deportation. Da sollen Menschen aus Deutschland bitteschön verschwinden in dieser Sichtweise. Und wir müssen viel, viel genauer hinschauen und alle auf die Straße gehen und den Mund aufmachen und dem widersprechen. Und Herr Bönte, Sie haben es gerade genannt, den Punkt würde ich gerne nochmal aufnehmen, auch hinzuschauen, was haben denn die sogenannten Zuschauer gemacht, also diejenigen, die nicht direkt Täter waren und auch keine verfolgten Gruppe waren, wie haben denn die reagiert? Da müssen wir viel genauer hinschauen und die Forschung hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazu gemacht und das müssen wir noch viel besser vermitteln, denn das hat ja ganz viel mit uns heute zu tun. Jeder einzelne Mensch damals hat in jeder Minute eine Entscheidung getroffen. Ich schaue hin oder ich schaue weg oder ich gehe in die Wohnung des deportierten Juden und hole mir die Besitztümer, die ich schon immer haben wollte. Das sind Entscheidungen einzelner Menschen gewesen. Und genauso haben unsere Entscheidungen heute, jede einzelne Entscheidung, Konsequenzen. Konsequenzen dafür, in was für einer Republik wir hier leben.
Das heißt also, einmal mehr auf die Täter auch zu schauen, so wie Sie es gesagt haben, Herr Bönte, aber eben auch auf diese schweigende Masse.
Ja, absolut. Denn der Holocaust wäre so, und das im Übrigen europaweit, auch das wird sehr viel erforscht inzwischen, im besetzten Osteuropa zum Beispiel. Der Holocaust wäre so nicht möglich gewesen, wenn es nicht so breite Teile der jeweiligen Bevölkerungen gegeben hätte, die zumindest bereit waren, wegzuschauen oder vielleicht zu sagen, der hier nebenan wohnt, das ist ein Jude. Also der Holocaust hatte ganz viel mit sehr vielen verschiedenen Reaktionen verschiedener Menschen zu tun. Und diese Geschichten müssen wir erzählen und daraus müssen wir viel mehr ableiten. Auch heute, wenn wir wegschauen, hat das Konsequenzen.
Vielleicht darf ich noch eins sagen. Wir werden heute Abend werden wir auch an eine Person hier in München erinnern, Karl Schörkhofer. Karl Schörkhofer ist später dann geworden Gerechter der Völker, also in Yad Vashem, das ist jemand, der also jüdischen Menschen geholfen hat. Karl Schörkhofer war Christ, aber er war der Verwalter des jüdischen Friedhofs. Und während der NS-Zeit hat er schon sehr früh angefangen, 38, also nach der Reichs-Kristallnacht, hat er angefangen, Sakralgegenstände aus Synagogen bei sich auf dem Friedhof zu verstecken und hat dann auch selber Jüdinnen und Juden versteckt während der Nazi-Zeit, ist auch verhaftet worden, man hat ihn mit dem Tode bedroht, mit dem KZ bedroht. Und was er auch gemacht hat, ist, er hat auch eine Jüdin begraben, soweit er konnte, nach jüdischem Ritus, die sich das Leben genommen hat bei einem Menschen, der diese Frau versteckt hat. Also ein großer. Und ich habe mit seiner Enkelin, die wird dieses Schild heute auch tragen, und ich habe mit ihr gesprochen und sie sagte, ja, das hat er nicht mehr mitgekriegt, dass er gerechter unter den Völkern geworden ist, weil eigentlich hat man ihn überhaupt nicht geehrt, nachdem der das gemacht hatte, sondern es spielte in der Nachkriegszeit keine Rolle. Und das ist das, was man auch sagen muss. Es gab damals auch Leute, die Zivilcourage hatten. Und auch die darf man nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Signal dieses Projektes. Bitte auch Zivilcourage zeigen. Natürlich immer so, dass man sich nicht unbedingt selber gefährdet. Das ist ein großes Thema. Aber einfach wegzuschauen, aufzustehen und zu sagen, bis hier noch nicht weiter, das sind so Dinge. Also was mir auch ganz wichtig ist bei dem Projekt, nicht immer zu sagen, gegen was ich bin. Also wir sind gegen Rechts, da sind wir uns alle einig, gegen Antisemitismus, wir sind uns alle einig. Aber auch mal für Mitmenschlichkeit. Ja, und all diese Dinge einfach mal sagen, wir sind für einen Sozialstaat, wir sind für Leute, die hier auch, sagen wir mal, geflüchtet sind und in Deutschland sind und versuchen sie so best wie möglich zu unterstützen. Das fehlt in der Gesellschaft. Wir diskutieren, also wir definieren uns hauptsächlich über gegen. Und unsere Benchmark ist, glaube ich, immer momentan bei allen Diskussionen, ist die AfD. Wo stehen wir in Verbindung zur AfD? Das ist völliger Unsinn. Also wir machen diese Partei größer, als sie ist, ehrlich gesagt, auf diese Art und Weise.
Ich hatte neulich Michel Friedmann hier in der Sendung und er hat gesagt, er kann dieses nie wieder eigentlich nicht mehr hören. Er kann es nicht mehr von Politikern hören, weil es leere Hülsen sind. Es muss mit Lebendigkeit, mit Taten gefüllt werden. Was denken Sie dazu?
Absolut, mir geht es ganz genauso. Nun bin ich ja sozusagen viel weniger persönlich betroffen von diesem Judenhass, der im Moment vor allem seit dem 7. Oktober in Deutschland leider wieder aufbricht. Aber dieses nie wieder und das auch schon vor dem 7. Oktober geht mir tatsächlich selber auch sehr auf die Nerven. Also weil es wird überhaupt nicht definiert, was denn überhaupt so nie wieder. Es ist eine bloße Floskel. Irgendwie scheinen alle auf der richtigen Seite zu stehen, wenn sie nie wieder sagen. Und dann wird plötzlich am 27. Januar von wirklich auch allerrechtesten Parteien ein Hashtag Nie-Wieder-Schild hochgehalten, das überhaupt keine Bedeutung hat. Und ich finde, Erinnerung und die Konsequenz daraus, wenn es denn nie wieder ist, darf keine bloße Floskel sein. Wir müssen das mit Leben füllen, wir müssen es mit Inhalt füllen, wir müssen sagen, was denn nie wieder passieren darf. Und wir müssen aber auch sagen, wie weit wir an manchen Stellen schon sind auf dem Weg dahin, was wohl nie wieder passieren soll.
Gibt es auch eine Erinnerungskultur, die mehr ein Alibi ist, dass wir einmal kurz uns erinnern und dann wieder?
Ja, das ist natürlich immer das Problem. Deswegen haben wir auch diesen Erinnerungstag heute, das Erinnerungsprojekt, nicht auf einen typischen Erinnerungstag gesetzt. Ja, sondern wir haben das gesagt, wir nehmen irgendeinen Tag, weil jeder Tag kann ein Erinnerungstag sein. Und natürlich ist es oft so, das sind Traditionen und das ist immer das Gefährliche, wenn Erinnerung zu so einer Tradition wird und nicht mehr so mit Inhalt gefüllt ist. Ich unterstelle den Menschen da gar nicht mal was Böses. Ja, aber deswegen glaube ich ja, was ich am Anfang gesagt habe, man muss neue Formen finden des Gedenkens, des Erinnern. Wir müssen neue Formen finden, aber auch die Verbindung zu schaffen, ich sag mal, zu diesen Gruppen, die heute unter Druck sind. Ja, das ist einfach entscheidend wichtig. Ich meine, wir reden auch sehr viel, und das ist auch völlig richtig, über diesen Antisemitismus auf der Straße, der momentan ist. Aber genauso ist es natürlich der Antiziganismus. Oder wir reden kaum drüber, über die Gewalt oder sagen wir auch diese Gewalt gegen Menschen mit Behinderung. Also wenn man mit Leuten redet, die mit Behinderten arbeiten, mit Behinderten mit auf der Straße sind, dass Leute dann einfach zu denen sagen, wie kann denn sowas heute noch passieren? Ja, oder dass es Behinderteneinrichtungen in sich sozusagen diese Losung ausgegeben haben, wenn euch jemand fragt, wie teuer ein Pflegeplatz ist, dann redet ihr nicht drüber. Weil ansonsten hat man wieder diese Diskussion, was, man gibt so viel Geld für einen behinderten Menschen aus, aber das muss doch nicht sein. Und diese Dinge haben wir heute immer noch in der Gesellschaft wieder wachsend. Und das ist dieser Link, den wir legen müssen.
Wir haben mit den persönlichen Geschichten angefangen. Ich würde gerne damit aufhören. Gibt es für Sie, Frau Löw, jemanden, der Ihnen von den vielen Quellen, die Sie gelesen haben, besonders ans Herz gewachsen ist?
Das ist tatsächlich eine damals junge Frau, Edith Blau hieß sie, die aus Danzig stammte, dann nach Bromberg geflohen ist mit ihrer Familie. Dort ist ihr Vater inhaftiert worden. Sie hat ihn nie wieder gesehen. Sie hat dann in Minden gelebt und wurde nach Riga deportiert. Und das ist eine derart starke junge Frau, die überlebt hat. Sie hat Postkarten aus den Deportationszügen geworfen und ihren Onkel darüber unterrichtet, wie es ihr nun ergeht. Sie hat gemeinsam mit ihrer Mutter dann eine wirklich abenteuerliche Flucht am Ende des Krieges überlebt. Einen ganz eindrucksvollen Bericht darüber schon im Mai 1945 geschrieben. Eine ganz wahnsinnige Überlebensgeschichte mit ganz tollen Quellen, mit denen ich, denke ich, auch zum Beispiel in der politischen Bildung und in der Erinnerungspolitik ganz viel erzählen kann über diesen sonst so abstrakten Holocaust.
Andreas Bönte, gibt es für Sie jemanden, den Sie jetzt kennengelernt hat durch Ihre Arbeit bei dem Projekt Die Rückkehr der Namen?
Also das kann ich so gar nicht sagen. Das ist mir alles wahnsinnig nahe gegangen. Also wenn man bei der Ausgabe der Schilder war und die Menschen sind vorbeigekommen und haben das erste Mal den Text gelesen. Und ich finde es einfach auch unglaublich, eben wenn Menschen mit Behinderung selber die Schilder abholen. Ja, und ich meine, und über den Krankenmord dann reden und sie merken einfach auch, verdammt nochmal, das hat was mit mir zu tun. Das sind diese Dinge. Und das wurde ausgegeben, ein Schild, wo das Foto von einem einjährigen Kind drauf war. Das hat uns alle unglaublich bewegt. Und ja, das muss ich auch sagen. Also selber, wenn man Kinder hat, und bei mir ist jetzt auch eine Enkelin, die im ähnlichen Alter ist, ja, das ist unvorstellbar, weil dieses Leben, das hätte noch so lang sein können. Und ich meine, das ist für mich das Unbegreifliche, wie die Nazis das hingekriegt haben, Menschen zu Nichtmenschen zu erklären und ohne mit der Wimper zu zucken, dann einfach auch Kinder umzubringen. Das ist für mich ein Mysterium, was für mich nach wie vor unbeschreiblich ist. Ich weiß, da gibt es viele Erklärungen psychologischer Art, trotzdem kann ich es nicht verstehen.
Verstehen, was passiert ist, damit es nicht wieder geschieht. Kann Erinnerungskultur helfen, haben wir gefragt. Und ich würde sagen, wir haben es mit einem Ja beantwortet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andrea Löw. Sie ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München. Und bei meinem Kollegen Andreas Bönte, stellvertretender Kulturdirektor hier im Bayerischen Rundfunk. Und Ideengeber und Projektleiter und vieles mehr. Rückkehr der Namen. Ich wünsche viel Erfolg für heute Nachmittag und heute Abend.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Viel Erfolg.